Abseits der Fußball-Podcast mit Folge 199. Freunde, wir nähern uns der 200. Nächste Woche ist es soweit. Doch heute haben wir in Folge 199 den großartigen Christopher Michel zu Gast. Ihr kennt ihn als ausgewiesenen Eintracht Frankfurt-Experten, also noch mehr Experte, als wir es zusammen sind, der Steffen und ich. Ihr kennt ihn vielleicht von Sport 1, er war schon im Doppelpass. Ihr kennt ihn vielleicht von Fußball 2000 und ihr hört es schon raus, es ist heute eine etwas eintrachtlastige Folge. Bewusst, denn es ist unser Lieblingsverein. Wir reden natürlich gerne über diesen Verein, weil wir Fans sind, aber auch, wir möchten gerne mit jemandem sprechen, der auch noch mehr Hintergrundwissen hat, wie wir, möchte ich fast sagen. Und das hat, das nötige Wissen hat Christopher definitiv. Er plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen, erzählt uns seine Ansicht und ja, wir diskutieren kräftig mit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Freunde, buongiorno, Folge 199, abseits der Fußball-Podcast. Und wir haben heute einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, weil ich ein großer Verehrer, großer Anhänger seiner Arbeit bin. Vor allem seiner großartigen Analysen. Mit dabei natürlich quasi als Ying und Yang, unser Fußballfachmann, Christian Leini-Baden, meine Damen und Herren.
Ach, bin gespannt, ja, danke schön, guten Abend, die Herren. Ja, und wieder mal mit dabei im regen Austausch seit 40 Jahren, Steffen Hertlein.
Vielen Dank. Und ich freue mich heute sehr, meine Damen und Herren, lehnt euch zurück, genießt diesen Podcast, Folge 199. Er ist freier Journalist, wir kennen ihn unter anderem von seinem großartigen Auftritt, unter anderem bei Doppelpass, von Sport 1, von Fußball 2000 und vieles mehr. Wir wollen heute seine Expertise anzapfen. Bitte Applaus für Christopher Michel, meine Damen und Herren. Wuhuhuhu.
Gute, danke für die geile Begrüßung, freut mich sehr.
Christopher, vielen Dank. Also wir sind große Fans von dir. Wir wollen auch direkt anfangen mit dem ersten Thema.
Und ich möchte ganz kurz, Steffen, erwähnen, seit Wochen, der Michel, der muss kommen. Wenn einer Ahnung hat von der Eintracht, dann ist es der Michel.
Jetzt ohne Scheiß. Und es war wirklich nicht um den Mund geschmiert, den Honig, sondern wirklich, allein, ich habe mir heute nochmal den letzten Doppelpass-Auftritt angeguckt, da war der Kröcher auch zu Gast, großartig, wirklich. Wir wollen direkt anfangen, jetzt ist natürlich gerade das große Thema, wer geht wann wohin, welcher Trainer wechselt wann wohin, welcher Spieler kommt, geht und so weiter und so fort. Deshalb die erste Frage an dich: Was glaubst du, an wen können wir den Leini verkaufen?
Es gab hier mal eine Mannschaft.
Oh Gott, ich glaube, ich hätte ihn nicht verkauft, oder?
Da wird es auch, glaube ich, nicht viel geben. Nee. Christopher, die Frage an dich, ich habe so viele Fragen an dich. Wir haben so viele Fragen an dich. Die erste Frage, du bist noch näher dran. Für mich als Otto-Normalverbraucher, als Fan, ich schaue mir an, Glasner gewinnt letztes Jahr Europa. So, also im Fußball, Entschuldigung. Dieses Jahr Pokalfinale. Also eigentlich etwas, was komplett für den Trainer spricht. Du bist auf jeder Pressekonferenz dabei, du bist am Training, du hast alles mitbekommen. Wie kann es dann sein, dass der Glasner ab dem Pokalfinale definitiv nicht mehr Trainer von Eintracht Frankfurt ist?
Wie das so oft ist bei so etwas, reden wir hier von unheimlich facettenreichen Wochen und Monaten, was das angeht. Also, du sprichst ja völlig richtig an, 18. Mai jährt sich, alle freudentrunken am Römer. Zum Glück ist keinem der Pokal von da oben runtergefallen in die Masse, weil den hätten sie nie wiederbekommen. Vermutlich, den wird man heute noch suchen, den Pokal. Hoffentlich wäre er dann nicht in Offenbach gelandet, aber Spaß beiseite. Ja. Also sozusagen ganz Frankfurt, ein Märchen, begleitet von Fußball Deutschland. Ein sehr von mir geschätzter Kollege, Hartmut Scherzer, 86 Jahre alt oder beziehungsweise über 80 Jahre immer noch dabei, hat in seinem Buch geschrieben, Oliver Glasner angekommen am Olymp. Und irgendwie so dieses ganz Frankfurt, Oliver Glasner, diese Symbiose, auch ich, der anfangs ein großer Kritiker war, hat dann schon zum Winter hin zurückgerudert. Und nicht nur musste, sondern hat wirklich anerkannt, dieser Mann hat etwas ganz Großartiges geschaffen. Und dann geht die Saison los und Du gewinnst 4-0 gegen Magdeburg, haust sie weg und denkst, jetzt kommt der FC Bayern München. Fängst mit der Dreierkette an, die das Pokal, den Europapokal geholt hat, mit Touré rechts, Endika links, Tuta Mitte, denkst, jetzt wird die Liga gerockt. Auch ohne Martin Hinteregger, und was passiert? Du kriegst gegen die Bayern eine Watschen. Und zwar eine, die sich gewaschen hat, verlierst dann 3 Tage darauf diesen europäischen Supercup gegen Real Madrid und fährst nach Berlin, spielst dort 1-1 und danach hat es das erste Mal gescheppert. Und zwar mal so richtig. Da können wir mal wirklich sagen, das hat verbal gescheppert. Da wurden Unstimmigkeiten, sage ich mal, bekannt und man merkte so peu à peu, so ganz zufrieden ist irgendwie Oliver Glasner mit diesem Kader nicht. Mhm. So, es fehlt ihm irgendwas an diesem Kader. Das kriegt man dann so langsam mit. Ich habe in meinen ersten Analysen gesagt, ui, hat man vielleicht dieses Hinteregger-Loch so ein bisschen unterschätzt. Also man hatte so das Gefühl, da waren Bastelarbeiten, die anstanden. Mhm. Bestes Beispiel, Christian Jakic. Auf einmal Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, Mitte hätte noch gefehlt, dass er am Ende Torwart spielt. Dann wurde auf einmal, hat Smolcic seine ersten Minuten bekommen, dann war wieder der alte Hasebe mit drin. Der alte natürlich, wisst ihr, respektvoll gemeint.
Absolut, ja,
39 Jahre Methusalem.
Wahnsinn, und Wahnsinn, ja.
Obwohl es so gelaufen ist und auf einmal die Eintracht die Sterne wieder vom Himmel gespielt hat, Champions League müssen wir, alles gut. Diese Abwehrthematik hat irgendwie so ein bisschen immer rumgelodert, auch dass irgendwie Kostic ersetzt wurde durch einen Luca Pellegrini, der so überhaupt nicht zurechtkam. Also wer näher dran war, der hat so ein permanentes Knistern gemerkt. Nennen wir es so, ich würde keinen Riss. Alles Quatsch, und aber diese Diskussionen hatte man so das Gefühl, um dieses Thema, die belasten so ein bisschen, oder die sind so, ich sag mal, die ersten kleinen Staubwölkchen, wie man so sagt. Aber das war alles so fern, weil man war Champions League, Bundesliga lief gut und die Rückrunde geht los, dann kriegt ja Oliver Glasner statt Luca Pellegrini, Philipp Max einen Transfer, wo ich glaube auch alle so gesagt haben, das ist in Ordnung. Das geht schon, und bei der Abwehr hat man gesagt, na ja, der Jakic hat es nicht schlecht gemacht, man hat zur Not den Makoto Hasebe, und irgendwie beim Smolcic hatte man auch das Gefühl, die ersten Schritte stimmen bei ihm. Und für mich kam dann ein klarer Knackpunkt in der ganzen Sache. Das fing an mit der Zielsetzung, dass Markus Krösche sehr offensiv ranging, gesagt hat, wir wollen Platz 4 verteidigen. Was aber, und das muss man nur wissen, das hat er zuletzt erklärt, wenn ich sage, er hat sowas, dann ist es nie in der öffentlichen Pressekonferenz, sondern dann sind das sozusagen Runden, wo man das verwenden darf, aber nicht alles geschrieben. Aber das kann man ruhig mal sagen. Er hätte jetzt Oliver Glasner nicht deshalb entlassen oder sich auf eine Trennung geeinigt, wenn man diesen 4. Platz verpasst hätte. Also das war jetzt nicht so, dass er wie das Damoklesschwert über Oliver Glasner hing und ihm gesagt wurde, wenn du den 4. Platz nicht erreichst, dann ist ab Platz 5 hier Ende Gelände. Aber es war ausgesprochen. Es war ausgesprochen, und ob das abgesprochen war, hundertprozentig mit dem Trainer, das ist heute, bis heute, so eines der größten Geheimnisse, was ich glaube, was wir erst auch nach der Saison vielleicht mal irgendwann rausbekommen, wenn wir es denn überhaupt jemals rausbekommen. Aber wir kriegen nicht alles raus. Aber diese Zielsetzung stand, und ich glaube, das ist so das, was ich rausanalysiert habe. Oliver Glasner war jetzt nicht so hunderttausendprozentig der Überzeugung, ob er mit diesem Kader diesen Platz 4 wirklich verteidigen kann.
Anders als Krösche. Der dachte, das müsste locker drin sein. Oder müsste zumindest drin sein.
Es müsste mit dem Kader drin sein. Und es ist ja auch, ein Axel Hellmann hat ja zuletzt auch gesagt, dass die Qualität in dem Kader mehr hergibt als das, was jetzt in der Rückrunde passiert ist. Aber da sind wir, sage ich mal, also wir müssen uns mal diese ganze Gemengelage hineinversetzen, die zu dem Zeitpunkt aber für uns Außenstehende, auch Journalisten, Fans, überhaupt nicht greifbar war. Und dann kommt für mich der Knackpunkt, dieses Achtelfinale gegen Napoli. Nicht, dass du ausgeschieden bist, aber wie du ausgeschieden bist. Dieses 5-0 in der Gesamtrechnung, das war ja eine Watschen, die den ganzen Main irgendwie schon erschüttert. Also die Art und Weise, dass du rausfliegst, die SSC Neapel ist in Ordnung, aber dass du halt doch so weit weg bist von so einer Mannschaft, Das macht was mit dir im ganzen Binnenverhältnis. Das macht auch was mit diesem unheimlich ehrgeizigen und akribisch arbeitenden Trainer, dass er gegen SSC Neapel am Ende mit einer 0-5 Watschen da stand in der Gesamtrechnung. Und das 0-5 war am Ende, wir haben die Spiele noch vor dem geistigen Auge, da hätten auch noch ein paar mehr Gegentore fallen können. So, und dann kommt in der Liga zwischendrin, du gewinnst auf einmal gegen Stuttgart nett, du gewinnst auf einmal gegen Bochum nett und dann kommt dieses Spiel bei Union Berlin in der Liga. Du bist drückend überlegen in der ersten Halbzeit, kannst die eigentlich mit 3-4-0 runterschießen und was passiert? Ein Standard. Liegst 1-0 hinten, das 2-0 nach einem Luftloch des Verteidigers und was ist Oliver Glasner danach passiert? Qualität kann ich nicht trainieren. Und das macht was in einem Verhältnis, wenn dein Trainer auf einmal in der Öffentlichkeit sowas sagt, weil er wollte damit, glaube ich, gar nicht mal so seine Defensive anschießen, aber er hat halt geschossen damit und hat halt damit auch die Vereinsführung, die diesen Kader geplant hat, Markus Krösche und Verantwortliche getroffen, gezielt getroffen. Und diese Sticheleien, was vom Fan gefeiert wurde als Klartext, weil gesagt wurde, hier, endlich sagt mal der Klartext, das kannst du mal machen. Die Hoffenheim-Rede war dann nur der Gipfel. Sprich, hätte er am Ende nur die Hoffenheim-Rede gehalten, wo er den Journalisten Pemmi Schmidt mal ein bisschen angeflaumt hat. Wäre es nie so weit gekommen. Aber dass dann 4 Tage nach dieser Rede eine solche Entscheidung getroffen wird, sich zu trennen, dann ist es nur eine Spitze des Eisberges, weil das ein Trainer mal ausflippt, das macht ein Jürgen Klopp, das macht ein Thomas Tuchel. Aber es gibt diese Ultimo Ratio-Reden. Es gibt die Flasche leer, danach war einer weg. Es gibt die, da lache ich mir doch den Arsch ab, danach war einer weg. Es gibt die Rede von Thomas Tuchel, der mal hier in Frankfurt gesagt hat, alles war ein einziges Defizit. Der war auch ein halbes Jahr später weg. Und als Oliver Glasner diese Rede gehalten hat, in dem Moment wusste ich,
das war's.
Jetzt kommen die ganz heißen Tage auf uns zu. Ja. Und als ich dann darauf noch addierte, die Hellmann-Rede am nächsten Tag, wo er sich nicht vor den Trainer stellte, sondern sagte, das gehört sich nicht, einen Journalisten so anzublöken und es gehört sich auch nicht, den Ball auf den Rasen zu schießen. Wir haben zu viele Undiszipliniertheiten, jetzt auch noch der Trainer. Da wusste man, jetzt greifen diese Mechanismen des Geschäftes und ab Montag ging es eigentlich nicht mehr um die Frage, geht es überhaupt noch mit Oliver Glasner über den Sommer hinaus weiter, sondern nur noch, geht es mit Oliver Glasner überhaupt noch bis zum Sommer weiter.
Das ist es nämlich, ja. Ja, ich sehe das wie du. Als ich es gehört habe, die Zielsetzung, dachte ich mir, okay, es ist gewagt. Die Eintracht hat in den letzten 4-5 Jahren viel erreicht, ohne Zweifel. Und gewinnt Glasner das Pokalfinale mit dem Verein, ist er der erfolgreichste Trainer der Eintracht, den wir ehemals hatten, mit 2 Pokalen. Wenn ich jetzt richtig liege, ja, ist komplett falsch. Ja. Aber das Ding ist, was ich mich aber in den letzten Wochen seit Bekanntgeben des Glasner ausgefragt habe, ist, viele Fans, und dazu gehöre ich auch, haben so das Gefühl, dass jetzt dem Krösche und dem Hellmann der Buhmann quasi zugespielt wird, der schwarze Peter. Aber ich habe mich immer gefragt, der Glasner hat doch bestimmt auch keine Lust mehr, weil die Presse, zumindest die meiste Presse, berichtet so, die wollen den nicht mehr. Aber ich glaube, der Glasner hat auch ein Wörtchen mitzureden. Ich glaube, dass der auch sagt, okay, hier ist für mich auch der Weg zu Ende. Nicht, weil die das sagen, sondern weil ich es genauso sehe.
Es gab vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob das in seiner Heimat Österreich war, ein Interview oder in irgendeinem Podcast, wo er ja auch gesagt hat, dass er durchaus schon Anfragen aus England hatte, Chelsea, Tottenham, wo er das bestätigte, was irgendwo in den Medien stand. Wie heiß es am Ende war oder ist oder immer noch ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, dass Oliver Glasner, und das ist natürlich eine Sache, die bei der Eintracht auch mitgespielt hat, der Vertrag mag bis 2024 laufen, aber er hat halt nun mal im Sommer eine Ausstiegsklausel. Und wenn dann ein Verein, das sagt ja auch irgendwie Kevin Trapp, wo er sagte irgendwie, entweder man will diesen Weg mitgehen oder nicht, aber man braucht eine Entscheidung. Und deshalb würde ich auch sagen, ich tue mich so schwer damit zu sagen, Oliver Glasner wird für den Sommer entlassen, sondern ich würde eher dein Wording so ein bisschen nehmen, man trennt sich im Sommer Und ob das jetzt mehr von der Eintracht-Seite am Ende angeschoben wurde oder von der Glasner-Seite, ich finde, das ist dann unerheblich. Ich glaube, man wird, wenn man die Emotionen verklungen sind und beide Seiten dann auch mal das alles Revue passieren, glaube ich, wird man zu der Entscheidung kommen, dass man für beide Seiten eine gute Entscheidung getroffen hat, weil Oliver Glasner ein Trainer ist und das, was ich jetzt sage, ist alles völlig wertfrei. Das ist mir immer ganz wichtig, sondern das sind Eindrücke, die ich auch gewonnen habe. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, es ist wie, aber Eindrücke. Ich glaube einfach, dass Oliver Glasner ein Trainer ist, der sehr gerne mit Spielern zusammenarbeite, die schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, die in einer gewissen Art und Weise, ich sage mal, er hat vielleicht ein bisschen mehr Lust mit Spielern wie Daichi Kamada oder Mario Götze, die schon Erfahrung haben, 100 Bundesligaspiele, was auch immer, zu arbeiten, und er sich vielleicht etwas schwerer tut, einen Paxton Aaronson oder einen Farida Alidou aufs nächste Level zu heben. Jetzt hat die Eintracht, sage ich mal, in ihrer Transferpolitik nun mal die Säulen. Ja, eine gewisse Erfahrung kaufen sie, aber die größte Säule wird weiterhin bleiben. Jung, talentiert, hungrig, Marktwert steigernd und dann für teuer Geld verkaufen. Dafür wurde ein Willian Pacho geholt, dafür wurde ein Rondal Kolomyani geholt. Dafür wird vielleicht auch einer aus Paris kommen oder Toulouse. Und darauf muss sich ein Trainer von Eintracht Frankfurt einstellen. Darauf muss er richtig Bock haben. Und ich weiß nicht, ob ein Oliver Glasner, der dann vielleicht auch völlig zu Recht sagt, hier, ich habe jetzt hier Europapokal und DFB-Pokal geholt und soll jetzt wieder einen Neuaufbau mit einer Rasselbande machen, der dann vielleicht auch für sich sagt, nee, jetzt ist für mich der Step, ich habe hier irgendwie 4 Jahre Ausbildungszeit Bundesliga bei Wolfsburg und Eintracht hinter mir und jetzt will ich gerne Mannschaft haben, wo ich eben nicht mehr gucken muss, dass ich ihm jeden Schritt erkläre, sondern wo ich meine Idee einfach verwirklichen kann mit einer Mannschaft, die schon eine gewisse individuelle Qualität und Erfahrung mitbringt.
Genau, das habe ich heute Morgen ganz kurz, Steffen, bevor ich im Stammplatz mit den Kollegen Gaffrey und André Albers, die haben genau dasselbe gesagt wie du gerade. Glasner ist einer, der möchte schon mit gestandenen Profis arbeiten. Natürlich, die Jungen gehören dazu, aber da hat er wahrscheinlich mehr Bock drauf, aufgrund seines Standings. Und es wäre wohl so im Sommer gewesen, sie haben keine Spielernamen genannt, aber er hätte im Sommer wohl ein paar Spieler gewollt, die auch schon ein gewisses Level haben, und er hat sie halt nicht bekommen. Steffen.
Ja, also ich muss sagen, also ich bin erstmal, man merkt, dass der Mann, ich rede nicht vom Nein, dass der Mann Philosophie studiert hat. Guck mal hier, so drückt man sich aus. Nicht, Digga, alle, was geht, scheiße. Nee, ich wollte, also wir müssen noch mal kurz, es gibt natürlich noch andere Themen im Fußballkurs, aber für mich persönlich und jetzt auch nachdem das erste Feuer quasi nicht mehr da ist oder die erste Emotion, für mich persönlich als aktiver Freizeitkicker, 3 Eichpenters montags, donnerstags Niederrad, links außen, zack, Mittelfeld, Libero, ich bin einsetzbar. Kurzum, für mich persönlich bleibt es, ich glaube momentan tatsächlich auf 1 der größten Fehlentscheidungen in der Vereinsgeschichte. Ich finde persönlich, dass der Abgang vom Glasner oder die Art, ich halte das für den größten Fehler, seit ich Eintracht Frankfurt Fan bin und in dieser Stadt groß geworden bin, den die Eintracht hier begangen hat. Das ist so ein bisschen dieser Punkt zu sagen, okay, jetzt hast du mal wie in der Beziehung, jetzt hast du mal so ein Stürmchen, und ich glaube tatsächlich zum ersten Mal sowas wie eine Krise, es hat so ein bisschen gekriselt, wo du sagst, was im Fußball völlig normal ist, zu sagen, Männer, setzt euch an den Tisch, klärt es kurz. Ich verstehe die Motivation zu sagen, okay, ich glaube, er ist eher ein Trainer für gestandene Männer, der vorstellt, okay, wir haben das Geld nicht dafür oder wir müssen ein bisschen aus dem Nachwuchszentrum und so. Aber das waren für mich alles Sachen, gerade, ich hatte es auch schon mal im Internet thematisiert, gerade wenn man nach Freiburg guckt, Union Berlin guckt, dann gib dir mal ein bisschen Zeit, du musst aber wegen so ein paar Spielen in der Bundesliga, ich habe nicht verstanden, dass man sagt, ich fand es dann so ein bisschen fast inflationär, dass man sagt irgendwie, ja, er hat Europa gerockt, er erinnert euch an Barcelona, er steht im Pokalfinale, da haben wir Union nass gemacht, in der Bundesliga ist es völlig normal, guck dir Liverpool an, du hast so Phasen, wo du sagst, ja, irgendwie, wir kommen gerade nicht, und es waren ja, also man muss ja sagen, 10 Sieglose, aber keine 10 Niederlagen am Stück, also ich persönlich, dann sagt man von vornherein, ah, der Glasner, der ist so ein bisschen so ein kühler Typ, dann haust du mal einen Ball auf dem Feld, wo du sagst, ja, das hat jetzt keine Mutterbeleidigung oder sonst irgendwas, guckst halt mal das Spiel oder ein, zwei Spiele von oben an, hat in der Pressekonferenz mal ein bisschen Emotion gezeigt, wo du sagst, ja, wir wollen doch Typen, wir wollen doch jemanden, der mal auf den Tisch haut und sagt irgendwie, der und der, also vielleicht nicht, dass Hasebe Blut pisst. Also kurzum, ich muss sagen, ich find's einen großen Fehler und ich glaube auch, dass, ich wüsste nicht, welcher, also der Trainer, der jetzt die Eintracht übernimmt, hat eine Messlatte, wo du sagst, okay, also wenn du den Europapokal holst und landest im DFB-Pokalfinale, muckst aber dreimal auf, wirst du gefeuert. Also wo ist da die Messlatte, was soll der nächste Trainer erfüllen, oder wie viel Vorlauf hat der nächste Trainer, wenn wir sagen, Dino Topmöller oder wer da kommen soll? Also die, nach den ersten drei Niederlagen ist dann direkt die Krise und nach sechs, also was muss ein neuer Trainer bringen, kurzum?
Ich sage es jetzt erstmal so, ich kann das, was du sagst, vollumfänglich diese Ansicht nachvollziehen. Das ist eine völlig legitime Ansicht, dass man auch sagt, die müssen doch jetzt mal so eine Krise zusammen überstehen, die ist bei Eintracht Frankfurt auch gang und gäbe. Und deshalb habe ich das ja auch zu Beginn bewusst betont, Markus Krösche hat Oliver Glasner nicht an Platz 4 gemessen. Er ist in meinen Augen nicht über die 10 sieglosen Bundesliga-Spiele gestolpert. Das hätte die Beziehung ausgehalten, wenn sie intakt gewesen wäre. Beziehungsweise wenn die Beziehung... Ich glaube nicht, dass die beiden persönlich was gegeneinander haben. Das würde ich auch ausräumen. Aber ich glaube einfach, dass die Ideen, wie es weitergehen soll, einfach nicht so kompatibel waren, dass es spannungsfrei weitergegangen wäre. Und du hast völlig recht, was du bei einem neuen Trainer sagst. Die Messlatte ist hoch. Andererseits wäre jetzt Oliver Glasner mit den Spannungen in die neue Saison gegangen. Wäre es nach zwei, drei Niederlagen zu Beginn auch explodiert. Wo ich dir recht gebe, ist, die Eintracht hat bei Trainern generell eine hohe Messlatte angelegt. Für Adi Hütter war es super schwer, Kovac zu ersetzen. Aber ich glaube, keiner von uns würde widersprechen, dass Adi Hütter eine erfolgreiche Zeit bei Eintracht frei. Wir klammern jetzt mal das Unwürdige aus. Obwohl er keinen Titel geholt hat, im Gegensatz zu Kovac-Stern. Also ich glaube, wir in Frankfurt können schon sehr gut einschätzen, dass ein Titelgewinn nicht das Nonplus, also sozusagen nicht der Bewertungsmaßstab für einen Eintracht-Trainer ist. Ich glaube auch, ein neuer Trainer, was muss er mitbringen? Ich klammer jetzt einfach mal den Namen Dino Topmöller aus, weil ich das eher als generelles Ding sehen würde. Ich glaube, Eintracht Frankfurt will wieder den Step hingehen zu einem Trainer, der einfach richtig Lust hat, mit jungen Leuten zu arbeiten und der vor allem auch vielleicht mal daran da Lust hat, die dritte Säule Nachwuchs etwas aufzubauen, die ja bei Eintracht Frankfurt der letzte, der es irgendwie mal vom Riederwald in die erste Mannschaft geschafft hat, war 2016 Eamon Barcock, wo der jetzt auch in der Versenkung verschwunden ist. Marc Stendera spielt gerade mit Oldenburg in der dritten Liga um den Abstieg und Sonny Kittel kratzt jetzt ein bisschen mit dem HSV wieder rum, aber diese Schiene Nachwuchs, die ist eine, da muss jetzt auch mal ein neuer Trainer kommen, der dann, was weiß ich, wenn er einen Dario Gebur reinbringt, sich danach vielleicht dann nicht auf die Pressekonferenz sagt und sagt, naja, du kannst Süle bringen, ich kann nur Gebur bringen. Das sind so Kleinigkeiten, wo der Fan sagt, der hat ja recht, aber wo halt ein Vereinsverantwortlicher sagt, wir wissen selbst, dass ein Dario Gebur vielleicht nicht ein Bundesligaspieler wird, aber wenn du ihn reinbringst für eine Viertelstunde in Dortmund, dann sagt doch wenigstens irgendwie hier der Junge, dem haben die Knie geschlottert, aber der hat es die Viertelstunde gut gemacht und hat dafür gesorgt, dass wir wenigstens kein Gegentor mehr bekommen haben. Und diese Lust muss ein neuer Eintracht-Trainer haben. Und ich glaube, wenn die Leute spüren, dass da jemand ist, der Lust hat auf diesen Umbruch mit vielen neuen Spielern, da kommen wir vielleicht auch gleich zu, und das gut macht, und wir wissen das auch, die erste Ansprache ist die wichtigste, und wenn der dann eine Pressekonferenz hält, wo der die Leute mitnimmt und die Journalisten mitnimmt und begeistert, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wenn der Verein wieder an einem Strang zieht, dass er dann auch einen schwachen Start überlebt, so wie es Oliver Glasner 2021 getan hat und wie es Adi Hütter 2018 getan hat und auch Niko Kovac 2016, als er in der Krise reinkam und als Newcomer die Klasse gerettet hat. Deshalb, ich bin aber trotzdem auch bei dir, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder ob man nicht sich noch mehr hätte strecken sollen und Oliver Glasner mit, was weiß ich, mit zwei gestandenen Spielern mehr und noch 100.000 Euro mehr Gehalt zum Verbleib hätte überreden sollen. Das ist ein Blick in die Glaskugel. Kann sein, dass wir in einem halben Jahr hier im Podcast sitzen, darüber referieren und ich sage hier, du hast völlig recht mit all deinen Bedenken, der Laden ist ohne Glasner in die Luft geflogen.
Man möge sich vorstellen, die Eintracht gewinnt den Pokal, gewinnt mit einem Trainer.
Die zwei Ligaspiele noch gewinnen, Freiburg am Stadion rauen mit 6-0 und dann Pokal gewinnen. Und dann muss der Glasner.
Und dann geht der Trainer. Aber ich finde auch, ich bin da ein bisschen, okay, vielleicht ist es auch der Fananspruch, das ist immer die andere Seite. Wir können als Fans locker labern und locker fordern und Wünsche äußern. Aber ich finde auch, dass, guck mal, ein Verein wie Freiburg, und das wurde im Doppelpass jetzt thematisiert, die haben das nicht mehr nötig, die Spieler zu verkaufen. Die können die halten. Also sie müssen aus wirtschaftlichem Aspekt die Spieler nicht verkaufen. Das müssen sie nicht mehr. Das hat ja auch der Manager war zu Gast, der hat es ja auch bestätigt. So. Und eigentlich ist die Eintracht, das ist meine Frage, nicht auch mittlerweile in der Position. Ich kenne die Zahlen nicht, natürlich. Wir sind jetzt in der Liga nicht so erfolgreich gewesen, aber durch die Titelgewinne haben wir ja auch ein bisschen was eingenommen. Du hast diese Spieler wie Kolo Muani, ja, den musst du verkaufen, wenn das Angebot kommt. Das sehe ich ja ähnlich. Aber eine Mannschaft zu halten sollte doch drin sein. Und vor allen Dingen, ich finde es ein bisschen ähnlich wie Glasner, sind wir jetzt nicht an der Position, wo wir auch sagen können, natürlich, eine Jugendakademie ist wichtig, ja, das Jugendleistungszentrum, das ist alles cool, natürlich musst du Spieler hochziehen. Aber kann man nicht sagen, ohne jetzt die finanziellen Hintergründe zu kennen, da musst du auch mal den einen oder anderen Spieler holen, à la Götze. 1-2 mehr von denen, die Erfahrung haben, die gestanden sind. Also ich kann den Glasner irgendwo ein bisschen schon verstehen.
Ich glaube auch, dass diese Säule gestandene Spieler nicht wegfallen wird, wenn sich die Türchen öffnen. Man hat 2019, als sich das Türchen geöffnet hat, Kevin Trapp zurückgeholt. Man hat im Winter 2020 damals Hinteregger und Rode zurückgeholt. Man hat, du sagst es richtig, letztes Jahr einen Götze geholt, im Winter einen Philipp Max. Ich glaube schon, dass es diese Säule gibt, aber die Hauptsäule der Eintracht wird halt nun mal verstärkt weiterhin bleiben. Und das sieht man ja auch erst an den beiden Transfers. Omar Marmoush, 23 Jahre, ablösefrei. Nice. Pacho aus Belgien, 21, 9 Millionen Euro. Dazu kommen noch die Gerüchte um die Paris-Jungs, um Chaibi aus Toulouse. Also man merkt ja, in welche Richtung diese Gerüchte gehen. Dass, wenn du jetzt noch in die Euroleague einziehen solltest, dann vielleicht auch Markus Krösche im Juni und Juli mit dem einen oder anderen erfahrenen Spieler am Tisch sitzt und auch sagt, wir brauchen für so ein Gerüst auch ein, zwei erfahrene Leute. Das will ich nicht ausschließen, aber das wird bei Eintracht Frankfurt erstmal nicht der Weg werden. Das sehe ich nicht kommen. Und erstmal du, Steffen.
Nee, sorry, ich wollte nur ganz kurz nochmal sagen, das ist für mich dann als Fan das Problem, ich kann nicht auf Krösche und auf Hellmann schimpfen, weil ich die auch feiere. Weißt du, also das ist dann mein Problem zu sagen. Ich würde gerne sagen, diesen Scheiß, ich sehe Krösche, mit dem warst du ja im Doppelpass und denke mir, boah, der Typ, schon krass. Also wie weit der im Voraus schon plant, was ist das? Der plant jetzt schon Weihnachten 2026, der hat da schon alle Geschenke. Und dann hast du einen Hellmann, den hörst du reden. Also ich kriege ihn jetzt, kann jetzt nicht über die Schulter gucken bei der Arbeit, aber du siehst Hellmann reden und denkst dir, okay, das hat einfach komplett Hand und Fuß, was der erzählt. Der schlägt das Bayern-Angebot aus, der weiß, der hat irgendwie Plan und Perspektive. Also ja, insofern wäre es vielleicht ein bisschen einfacher zu sagen, ach du Schmattke, der Vollidiot. Aber geht halt nicht, weil du hast da Leute, wo du sagst, nee, aber Krösche und Hellmann sollen auch bleiben. Also, schwere Situation.
Deine Hellmann, sprichst du was ganz Wichtiges an. Wir haben bei Eintracht Frankfurt gesehen, alle miteinander, was passiert, wenn Hellmann auf einmal 3 Monate nicht mehr präsent ist.
Hoppala.
Axel Hellmanns Rückkehr, ich nenne es sogar Rückkehr, die war für den Verein etwas Wichtiges, weil ich glaube, Eintracht Frankfurt ist noch nicht so weit, dass es ganz ohne Axel Hellmann geht. Ich glaube, Axel Hellmann ist einfach ein Herz dieses Vereins, der halt sehr viele Sachen miteinander kombiniert. Das ist einmal seine ganze fachliche Expertise, aber der hat halt auch vor 30 oder 40 Jahren im Stehplatz gestanden und einen Busstreik mitgemacht. Sprich, der spricht einerseits aus den Herzen der Fans, der weiß aber auch, was die Wirtschaftsleute hören wollen, was die Politiker hören wollen. Also Das ist halt, der Axel Hellmann ist eine eierlegende Wollmilchsau, sagen wir.
Das ist es, ja, ja. Vom Gewicht passt. Ja. Rapsch, bitte jetzt, ja. Nee, ja, 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 also.
Und deshalb bin ich auch, dadurch, dass Axel Hellmann zurückkommt, das wird auch Markus Grösche wieder helfen. Weil ich glaube auch, das war für Markus Grösche jetzt mal, ich bin ganz bei dir, ich kenne Markus Grösche jetzt, 2 Jahre kennen wir uns jetzt. Und waren zweimal im Doppelpass. Und ich habe jetzt viele Presserunden, Pressekonferenzen, Gespräche mit ihm gehabt. Als er letzte Woche in unserem Journalistenkreis dieses Glasner aus erklären musste, habe ich das erste Mal bei ihm sowas gespürt, dass es was mit ihm gemacht hat. Mhm. Markus Grösche tritt sonst immer auf, sag ich mal, wie im Doppelpass, irgendwie schon nahbar, aber trotzdem immer noch mit einem, er behält diesen Gartenzaun um sich herum, wenn ihr wisst, was ich meine. Dass er schon sagt, bis hierhin und nicht weiter.
Ja, 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 ja.
Und nach dem Glasner aus, oder beziehungsweise wo er das moderieren musste, hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass er gesagt hat, ich lasse euch mal ein bisschen, ihr könnt mal so den ersten Schritt über meinen Gartenzaun gehen. Und man hat ihm angemerkt, ich hatte ihn nach dem Spiel am Samstag gefragt, Markus Grösche, wie geht es Ihnen heute? Wie haben Sie die Fans heute wahrgenommen, diese Reaktion? Und er stutzte erst mal und ich sagte, dass die Stimmung generell so gut war und kein Banner da hing oder keine Feindseligkeiten in Richtung Grösche, weil die ersten 2, 3 Tage in den sozialen Netzwerken, den Shitstorm, den die Eintracht auf ihre Pressemitteilung bekommen hat, der geht ja auch nicht an einem spurlos vorbei. Und Markus Grösche hat es zwar gewohnt, souverän, dass er gesagt hat, ja, wir sind es ja gewöhnt, tolle Stimmung und wir wissen auch, dass die Fans ein Feingefühl dafür haben, wann es uns mal nicht so gut geht und uns dann unterstützen. Und das fand ich so einen wichtigen Satz, weil mir das gezeigt hat, er hat ein bisschen begriffen, das ist hier nicht RB Leipzig mit neuen Mitgliedern, sondern hier sind 120.000 Mitglieder, die jede Sekunde wissen wollen, was in ihrem Verein passiert. Und ich glaube, dass er diese Erfahrung jetzt mit Glasner, ob das in einem halben Jahr die richtige Entscheidung war oder nicht, das wissen wir heute noch nicht. Aber wenn Markus Grösche seine Komponenten zusammengezählt hat und gesagt hat, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, die vor allem im Sinne für Eintracht Frankfurt und die Zukunft von Eintracht Frankfurt hilfreich ist, dann wird ihn das in seiner Persönlichkeit stärken und dabei kann ihm halt einfach ein Axel Hellmann mit seiner Expertise und Erfahrung, einer, der 2011 miterlebt hat, der kann in so einer, und 16 miterlebt hat, der kann in so einer Phase halt unheimlich helfen.
Absolut. Und, ja. Ich krieg da echt ein bisschen Pipi in den Augen, weil es, wie du sagst, es ist tatsächlich, man muss immer aufpassen mit Pathos, aber es ist halt wirklich so, diese Stadt, vor allem wenn es auch noch die Stadt ist, in der man groß geworden ist und die Stadt der Eltern, wo man sagt, das ist meine fucking Stadt, das ist mein fucking Verein, Alter. So, das ist genau das, was du meinst. Es ist halt nicht wie Leipzig, wo du sagst, ja komm, weißt du, zack und bumm, sondern es ist wirklich so, ich will wissen, wie geht's dieser Stadt, wie geht's dem Verein und das, ja. Sorry, Herr Baden, ja.
Und bei allem, was wir gerade sagen, ich wollte genau in dieselbe Kerbe schlagen, bei allem, was wir sagen, wir dürfen natürlich als Fans kritisieren, wir dürfen unseren Unmut äußern, aber ich meine, wir haben verdammte fucking 4 Abstiege hinter uns miterlebt, ja. Und es waren, glaube ich, 4, ich habe es schon verdrängt. Und was wir jetzt für eine Zeit haben, ich versuche die zu genießen. Natürlich wünsche ich mir als Fan, dass es ein bisschen halbwegs so weitergeht. Das ist ja auch in Ordnung. Aber selbst wenn es wieder in die Mittelklassigkeit gehen würde, was wir erleben durften. Steffen, ich hatte als erwachsener Mensch nur noch 2 Wünsche, was Fußball angeht. Ein Weltmeistertitel noch miterleben, das war 2014.
Und nicht OFC-Fan werden.
Hä? Genau. Einen einzigsten Titel mit der Eintracht erleben. Jetzt habe ich 2. Was will ich denn mehr? Und ganz kurz, Christopher, weil du gesagt hast, du hast Markus Grösche diese Frage gestellt nach dem Spiel. Wenn ich mich nicht täusche, stand ich da direkt hinter dir. Nämlich, ich durfte dieses Wochenende das erste Mal auf der Pressetribüne Platz nehmen. Steffen und ich sind ja seit kurzem stolze Besitzer eines Presseausweises. Und wir haben ja beide unsere Erfahrungen schon wiedergegeben. Also es war wirklich sehr, sehr cool, da zu sitzen, auf der Mittellinie quasi. Eine ganz neue Erfahrung. Du gehst nach dem Spiel die Treppen runter und keiner pisst an die Wand und sagt irgendwie,
man kann auch andere Fanerlebnisse haben, aber das war tatsächlich so, wir haben jetzt seit neuestem durch den Podcast, du hast den ja schon länger gehabt, aber jetzt irgendwie unser erstes Heimspiel jeweils auf der Presse, wo du sagst, oh Gott, über den Podcast, wie kommt das alles passieren? Und da habe ich genau dieses Erlebnis gehabt, ich war in der Pressekonferenz gegen, wo genau, Heimspiel Augsburg. Und ich habe dich gesehen in der ersten Reihe und dachte, den will ich im Podcast haben. Der Mann ist gut. Also wirklich.
Ach, das freut mich. Also, das freut mich auch für euch.
Dankeschön.
Wir teilen gerne unsere Erfahrungen mit unseren Hörern und Zuschauern. Also
Journalisten.
Und dann, dann stehe ich da. Und Steffen und ich, Steffen hat mich kritisiert. Das macht er öfter und zu 99%. Bitte. Zu 99% hat er recht. Und ich bin jemand, ich gebe nicht gerne zu, wenn ich was nicht gleich verstehe. Und ich habe mir überlegt, was zum Teufel ist die Mixed Zone? Ja? Und ich habe mir gesagt, ja, Steffen, ich gehe da runter. Und dort steht neben mir Daichi Kamada und scheiße, ist der groß. Der ist, ich dachte, bitte, keine Vorurteile wegen, gegen Asiaten, Obacht, um Gottes Obacht, Willen. Obacht. Aber er ist sehr groß. Worauf ich hinaus will, ist, auf der Pressekonferenz dann, das war ein ganz, ganz, ganz schönes Erlebnis. Das war, du kennst es nur aus dem Fernsehen. Und ich möchte jetzt aufs aktuelle Spiel gegen Mainz würde ich gerne kommen, weil, abgesehen davon, dass ich jetzt da sein durfte auf der Pressekonferenz, ich glaube, alle Fans hatten so die Befürchtung, jetzt, wo der Abgang vom Glasner klar ist, geht's nur noch um den DFB-Pokal. Natürlich reißt sich da jeder nochmal den Hintern auf, weil auch für die Spieler ist es ja, für deren Briefkopf ist es ja auch gut, wenn da steht Pokal 23. Aber Mainz war eine Nummer, wo ich dachte, es geht doch. Die erste Halbzeit fand ich sehr, sehr, sehr geil. Jetzt kann man natürlich auch sagen, Mainz war schwach. Aber die Eintracht hat super agiert. Gegenseitig haben sie sich geholfen. Abgesehen von Butas Tor, was unglaublich war, hat da wirklich mal zumindest für, sagen wir mal, 70 Minuten jeder für jeden eingestanden. Es war wieder die Eintracht, wie wir sie in den letzten 2 Jahren sehr oft erlebt haben. Oder sehe ich das falsch, Christopher? Wie hast du das gesehen? Am Ende ging ein bisschen die Luft raus, aber da stand es auch schon 3-0.
Also ich bin da ganz bei dir, mir hat der Auftritt gut gefallen. Das war nach vorne zielstrebig. Sie hatten 13 Abschlüsse im Strafraum und darunter waren einige echt hochkarätige Chancen dabei. Sie standen, du sagst das richtig, es hat mal wieder jeder für jeden gekämpft. Bezeichnend war für mich nach dem 3-0, wo Dani da Costa den Kopfball hat, Trapp hält sensationell und Lenz wirft sein Leben rein, um dieses 3-1 zu verhindern. Sie hat mal wieder Lust, sich zu helfen, sich zu unterstützen und halt mal eben zu sagen, nee, wir wollen dieses blöde 3-1 nicht, jetzt geben wir unserem Torwart auch mal die 0. Der muss dann zwar 2-mal halten, aber ansonsten haben sie wenig zugelassen. Die Mainzer, das gehört natürlich in der Nachbetrachtung immer dazu, auch ihren Teil zu beigetragen haben, weil sie an dem Tag ein Riesenfehler in meinen Augen war schon mal ihre Aufstellung, dass sie Kor und Barrero durch Stach und Lee ersetzt haben. Damit haben sie der Eintracht einfach die Mitte geschenkt. Und wenn Götze, Kamada, Rode so kombinieren können und den Kolo Muani so immer in Szene setzen können, und dann ist es ein Geschenk für die Eintracht. Aber du musst es erstmal nutzen. Das haben sie an dem Tag gemacht. Und dann musst du einfach sagen, wenn ein Stück dazu beigetragen hat, dass auch die Zukunft des Trainers entschieden ist, dann war das vielleicht eine Entscheidung, die sich jetzt auch bis nach Berlin trägt. Ich bin jetzt sehr gespannt. Für mich ist der kommende Samstag ein, was das angeht, werden wir sehen, ob das jetzt einfach nur mal so dieses kurze Aufflackern war oder ob sie jetzt auch Schalke Qualität reinwerfen. Ja. Und dann können wir vielleicht sogar schon sagen, jetzt kommen sie in die DFB-Pokalform für dieses schwere Endspiel gegen Leipzig, die ich nicht als unbesiegbar sehe.
Das ist, was ist denn noch mit Leini, sorry?
Ich wollte nur kurz sagen, Schalke, ganz kurz, wird definitiv schwer. Nicht nur, dass die gegen den Abstieg kämpfen, sondern die machen richtig mobil. Ich habe es heute Morgen
gehört, Dampf
ich glaub, auch im Stammplatz, glaube ich, die werden eine Choreografie machen, die komplett, bis auf den Eintracht-Block, im ganzen Stadion, die machen uns wirklich Konkurrenz. Oha. Und die werden alles geben. Und wir waren schon mal auf Schalke, oder ich war schon mal da, Steffen, ich weiß nicht, ob du damals dabei warst. Ein Spiel vor dem legendären Kaiserslautern-Spiel hat die Eintracht auf Schalke gespielt, im alten Gelsenkirchener Parkstadion.
3-2 gewonnen.
3-2 gewonnen und zur Halbzeit stand 2-0. Und wer nur in diesem Stadion war, weiß schon, was da abgehen kann. Es wird sehr schwer, aber ich bin ganz bei Christopher, das ist die Messlatte. Da musst du bestehen, Steffen.
Ja. Christopher, wir haben noch so viele Fragen, aber aufgrund der Zeit. Erstmal, Journalistik-Torik, du hattest vorhin gesagt, da gibt es auch Runden, oder da weiß man als Journalist, wenn man eine Information bekommt, du kennst ja die ganzen, die oberen, die unteren, wenn man dann eine Information bekommt, dann ist das auch mal eine Info, die man nicht schreibt. Wie kannst du das denn für dich, also wird das auch quasi offiziell gesagt, dass du dich mit dem Krösch unterhältst und er sagt dir, jetzt mal unter 4 Augen, aber das bleibt bitte unter uns, oder weiß man das als Journalist irgendwann, okay, das war jetzt eine Information, die behalte ich für mich, aber die geht nicht raus?
Den Tipp kann ich euch da gerne geben. Es gibt den sogenannten Code of the Record.
Ah,
So,
got it.
und
Yeah,
wenn
Titel dieser Folge,
off-record gesagt wird, dann weißt du, das ist nicht zitierfähiges. Und das sind da auch Informationen, die schreibst du immer in dein Notizblöckchen. Und wer weiß, vielleicht so nach 7, 8 Monaten, sage ich mal, kann es auf einmal sein, dass diese Info für dich so wertvoll ist, dass du sie dann auch mal schreiben kannst, weil ohne jemanden zu sozusagen als, ich sage mal so, wenn irgendwo steht, nach Kicker-Informationen, nach Sport1-Informationen, nach Bild-Informationen, da wisst ihr immer, da wurde irgendwo geplaudert und wurde gesagt, off the record, und dann wird nochmal nachgefragt, kann man aber nicht irgendwie verwenden, und dann, ja, kann man daraus dann entscheiden, ob man was macht oder ob erstmal gesagt wird, nee, bitte haltet's noch geheim. Ich kann euch mal, das ist ja inzwischen auch offiziell, dass sie AOA nicht holen, kann ich euch mal erzählen. Das ging Ende Januar, kam bei mir an, Eintracht AOA. Und wenn du sowas hörst, dann willst du natürlich der erste Journalist sein, der streut. Hab natürlich konfrontiert und in ganz enger Abstimmung hat man das die ganze Zeit geheim gehalten, weil auch gesagt wurde, es ist noch nicht 100% fix und es fehlt noch eine wichtige Unterschrift. Auch wenn es weit ist, es fehlt irgendwas, es fehlt irgendwas. Und plötzlich taucht in der Frankfurter Rundschau an einem, ich glaube, der 28. Februar war es oder irgendwann da so Ende Februar, taucht auf einmal ein Bericht so ein Nebensatz auf mit dem Vernehmen nach soll es sich um AOA handeln. So, und in dem Moment weißt du, jetzt klackert's durch, dann sind um 18 Uhr Bild, Sport1, Sky, batsch, 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 mit allen Details, mit allem draußen. Und sowas kann dann so einen ganzen Transfer, wie man dann sieht, mit ins Wanken bringen. Die Eintracht sieht am Ende doof aus, weil es immer noch, obwohl sie eigentlich alles fix hatte, fehlte noch eine Unterschrift. So, und was passierte danach? Die Eintracht entfernte sich mehr und mehr von der Champions League. AOA entfernte sich mehr und mehr von der Eintracht. Dann kommt halt fadenscheinig, jetzt wollen wir eine 3 Millionen, jetzt wollen wir 3,1 Millionen, jetzt wollen wir, und wenn die Eintracht sagt, wir geben dir 3,1, dann sagt er, wir wollen 3,5, und wenn die Eintracht sagt, wir geben dir 4 Millionen, will der 4,5. Also, dann entwickelt sich so eine Dynamik. Und wäre die Rundschau damit rausgegangen, nicht rausgegangen, dann sage ich euch etwas. Dann wäre dieser Name vielleicht niemals in den Medien gelandet. Das Ding wäre irgendwann geplatzt. Der wäre bei der AS Roma gelandet und man hätte in 2, 3 Jahren hätte man mal gelesen, Eintracht Frankfurt, wenn der nochmal durchstartet, dann hätte man in 2, 3 Jahren in irgendeiner Zeitung in einem Nebensatz gestanden. Vor 3 Jahren hat die Eintracht auch um AOA gebuhlt und es hat damals wegen finanziellen Gründen nicht geklappt.
Ja, krass. Also, es ist interessant, mal dahinter zu
Wie war
blicken.
es denn eigentlich, oder wie ist das denn, wenn man im Doppelpass sitzt? Also zum einen, wenn Dr. Effenberg neben einem sitzt, von dem man das Gefühl hat, der beißt mich gleich. Und wenn man das, wenn das dann wirklich, du sitzt dann da und jetzt geht's live und du weißt, jetzt guckst du in die Kamera, Entschuldigung, und saßt irgendwie mit dabei, Fachmann und Frau Journalist Christopher Michel, und sagst du, Gute. Und wie ist das? Wie muss ich mir das vorstellen, wie beim Spiel, dass du sagst, okay, die ersten drei Sätze müssen gelingen, weil sonst kriegst du wackelige Beine? Oder wie ist man da drauf, wenn man live in dem Fußballtalk Deutschlands ist?
Also ich war das erste Mal live am 7. November damals 2021 an dem besagten Sonntag, wo dann Eintracht in Fürth gewonnen hat mit 2-1. Das war mein erster Auftritt und da erinnert man sich bis heute noch dran. Ich bin samstags im Hotel angekommen, habe mich dann abends hingesetzt, Sportschau geguckt, habe mir das Topspiel angeguckt, habe nochmal mit den Bayern und Dortmund Reporter telefoniert, um mich auf Stand zu bringen. Und dann wird unten, also ich habe in dem Hilton dann auch gewohnt, die Nacht verbracht. Und unten ist dieser Platz, den ihr auch kennt, wo dann da alles stattfindet. Das wird schon am Abend davor ist es noch eine normale Kneipenlandschaft. Also das ist eine ganz normale Kneipenlandschaft. Da sitzen so alle Besucher und dann habe ich mich da hingesetzt, hab noch einen Weizen getrunken und da fing so an, so eine Vorfreude auf einmal. Auf einmal habe ich da so geguckt und da war so eine kindliche Vorfreude und ein Riesenstolz, weil ich bin ja
Absolut,
auch zu
ja.
Sport1 gegangen mit der Aussicht, das mal irgendwann erleben zu dürfen. Und das ist dann insgesamt schon 13, 14 Monate später war, obwohl ich kein in dem Sinne ausgebildeter Journalist war und auch kein Eigengewächs von Sport 1, sondern sozusagen als ein absoluter Quereinsteiger in dem ganzen Business, in dem größten Fußballtalk Deutschlands auf einer sitzen zu dürfen, auf einer war ich total stolz. Und dann ging Samstag, geht um 11 Uhr die Sendung los, ich bin dann um 21:45 bin ich unten drin und dann fängst du halt schon ein bisschen an zu reden. Der Moderator, das war beim ersten Mal Rudi Brückner, kommt zu dir, macht ein bisschen Smalltalk, lernt dich so ein bisschen kennen, dann redet, dann kommt auf einmal, und das ist dann schon krass, Stefan Effenberg. Wow. Stefan Effenberg ist einfach, ich bin 85er Jahrgang und meine Fußballleidenschaft hat begonnen mit einem Stefan Effenberg im Gladbach-Trikot, im Bayern-Trikot, Trippelsieger, Champions-League-Sieger. Ja. Weltmeister, Maschine. Also so ein Typ steht auf einer vor dir und hält den ersten Smalltalk mit dir und dann weißt du irgendwie, okay, jetzt musst du, und du stehst ja schon unter Druck, weil auf der einen Seite dein Chef geht ja ein gewisses Risiko, weil er ja sagt, okay, der absolute Newcomer so ein bisschen bei uns der letzten 13, 14 Monaten in Corona-Zeiten gekommen, den kannte eigentlich auch das ganze, die ganzen Kollegen nicht, die ja in München sind. Ich bin ja hier in Frankfurt als Außenreporter, sitzt dann da am Doppelpass für den Stefan Effenberg, der glaube ich hat bis zu dem Tag meinen Namen noch nicht gekannt, einen Rudi Brückner noch nicht, und du sitzt dann da schräg gegenüber von dir Markus Grösche. Und das Schwierige an dem Doppelpass war ja auch noch, es war Krise bei der Eintracht. Die hatte erst ein Spiel gewonnen. Schon da war ja so ein bisschen das Trainerthema. Es klappte ja am Anfang so hinten und vorne noch gar nichts zusammen. Und für Markus Grösche war das auch schwer, weil das Spiel stand ja noch vor ihm. Also das war ja eh krass, dass er sich da reingesetzt hat, obwohl das Spiel vor ihm stand. Aber ich habe mich sehr gut vorbereitet, habe dann auch gemerkt, dass Stefan Effenberg sozusagen mich auch ein bisschen reingelassen hat in seinen Hof. Rudi Brückner hat mich als Moderator sehr gut mitgenommen. Das muss ich auch sagen, also großes Kompliment an Rudi Brückner, der ein hervorragendes Gespür dafür hatte, was ich auch zu Beginn gebraucht habe, wann ich mal auch wirklich moderiert werden musste. Die zweite Sendung war dann vom ganzen Setting her schon ein bisschen anders. Sie war ein bisschen schwieriger, weil ich hatte neben mir noch Frank Hellmann, der ja auch ein Eintracht-Experte so ein bisschen ist und auch seinen Rederaum wollte. Gegenüber noch Ricardo Basile von Sky, der ja auch ein sehr dominanter Typ ist. Dann war noch das große Pech. Da spielt die Eintracht schon 1:1, aber was passierte? Freddy Bobic wurde entlassen, das heißt die erste Stunde ging es zum Hertha BSC, ja. Und da kannst du natürlich nicht über mal eine allgemeine Einschätzung oder Allgemeinphrase hinaus, dafür war ja dann auch die Expertin aus Berlin mit da, dann war eine Schalte nach Berlin und dann hatte ich da schon gespürt, Mist, so die erste Stunde geht dann so ein bisschen an dir vorbei, du hast mit Florian König auch einen Moderator, der das ganze Ding anders führt als Rudi Brückner, während Rudi Brückner mehr, sag ich mal, auch mal alle mit einbinden will, ist Florian König eher der einer sagt, ihr müsst euch das Wort mitnehmen, ich diskutiere mit. Das heißt sozusagen, an die Sache musstest du dich auch umstellen und dann kommt dieser Eintracht-Block und dann ist neben dir halt ein Frank Hellmann, der jetzt auch endlich glänzen das hat es dann erschwert, da musste man sich an diese Rahmen und dann kannst du auch, du machst dir schon viele Gedanken und Punkte und kriegst sie gar nicht dann alle so unter. Und deshalb wird mit dem ersten Auftritt war ich sehr zufrieden, mit dem zweiten war ich bedingt zufrieden, weil ich sagen muss schon, dass, also ich glaube, ein Außenstehender merkt das alles gar nicht so, aber ich für mich habe mir mehr Ziele gesetzt als die, die ich da anbringen konnte, habe dann aber auch einfach gesagt, man muss auch mal einsehen, eine Bobic-Entlassung, dass die eine Stunde Raum bekommt, wenn einer der größten Manager bei einem Pulverfass in der Liga entlassen wird, ja mei, dann muss man auch einfach mal sich da zurücknehmen und sagen, die Welt dreht sich nicht um einen selbst, sondern die Fußball-Welt dreht sich, wie sie ist.
Ich glaube, für mich das größte Problem, weil Steffen, natürlich werden wir auch irgendwann da sitzen, das ist ja klar. Ist
ich habe immer das Telefon auf laut. Ja.
Ich glaube, das größte Problem für mich ist, dass es live ist. Ich meine, wir machen hier einen Fehler, ich schneide es raus. Einer niest, einer, was weiß ich, rülpst, keine Ahnung. Einer ist nervös, du schneidest es raus, aber das ist live. Da kannst du nicht sitzen und sagen, können wir das nochmal machen.
Das Problem beim Leini, wenn nicht der Inhalt, sondern die schwache Blase. Also, alle 8 Sekunden brauchst du auf jeden Fall eine PET-Flasche mit dabei. Der Leini hat wirklich eine Prinzessin-Blase. Christopher, ich wollte sagen, wir müssen auf jeden Fall, wir haben noch so viele Punkte, aber aufgrund der Zeit und weil ja auch gleich die Champions League, ich würde mich aber wahnsinnig, wahnsinnig freuen, wenn du die nächste Einladung, die auf jeden Fall kommen wird, für nächsten Mittwoch, also es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend und super inspirierend. Also ein
Viertelstündchen können wir noch machen.
Ich habe um 7:30 noch einen Termin, das ist der andere Punkt.
Entschuldigung. Kein Problem.
Liebe Fans, er wird dekadent. Einfach weiter, 5 Sekunden Vorspul. Ja.
Aber, lieber Christopher, also auf jeden Fall folgen bei Insta und du bist bei Twitter und du bist natürlich bei Sport1. Wir haben noch viele, viele Fragen. Wir werden auf jeden Fall das bitte nochmal wiederholen. Der Leini war auch dabei. Wir werden es aber. Christopher, noch eine Frage mit bitte um kurz an. Was glaubst du, wer wird deutscher Meister und wer holt die Champions League? Dass Champions League, den Pokal holt, ist klar.
Dortmund. Sehr optimistisch. Der BVB macht's. Und Champions League, der Gewinner des heutigen Spiels. Mein Herz sagt Real Madrid, der Verstand sagt Manchester City.
Ja.
Ja. Man hätte es nicht, da spricht der Fachmann. Meine Damen und Herren, bitte Applaus, große Freude. Christopher Michel, wuhuhuhu!
Hat mich sehr gefreut.
Hat mir Spaß gemacht.
Hat mich sehr gefreut und ging viel zu schnell jetzt rum, aber das holen wir nach.
Gerne, auf jeden Fall, super.
Und das ist aber geplant ist, wir sehen uns dann beim Heimspiel. Da müssen wir auf jeden Fall ein Selfie machen. Beim letzten Heimspiel der Saison.
Stimmt, Steffen ist vor Ort, ich nicht, er ist, wir haben es ja erklärt, wir haben von der Eintracht eine Nachricht bekommen, eine liebgemeinte, sehr, sehr freundliche Nachricht, dass nur einer immer im Spiel erscheinen darf, aufgrund der Plätze, die dort zu vergeben sind. Na, und klar. Das nächste Mal ist der Steffen dran, genau.
Also da sehen wir uns und da geht das erste Wasser auf mich.
Ja, das hoffe ich, im Essensaal, wo es so teuer ist, gell? Ja.
Christopher, vielen, vielen Dank, es war eine große Freude und schönen Abend und vor allem viel Spaß bei der Champions League.
Danke euch beiden.
Christopher, danke schön. Bis dann.
Spaß, Leini und Stem. Ciao.
Bis dann. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao.